So, ich begrüße alle nochmal die alle zu den Chemnitzer Linux-Tagen und wünsche jetzt allen viel Spaß beim Vortrag vom Ralf vor dem letzten Vortrag vor der Pause zum Thema Team, welches Team? Viel Spaß.
Nachdem ich noch nie so oft gesiezt worden bin wie hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen dieses Jahr, biete ich euch Kraft meines Alters direkt kollektiv das Du an für die Fragen hinterher. Also ich würde ganz gerne Fragen erst nach dem Vortrag beantworten, weil eventuell Sachen, die gefragt werden, hinterher im Vortrag noch kommen. Also wenn euch irgendwas auffällt, wo ihr hinter was zu wissen wollt, schreibt es euch auf oder merkt es euch. Wir werden genug Zeit für Fragen haben, hoffe ich. Wenn ich euch zu schnell rede, bitte Bescheid sagen, ich merke das nicht immer. Mein Name ist Ralf Angenent. Ich arbeite, wie ich gestern am Jobboard unten gelernt habe, bei irgendwas24.com. Beim größten von denen, also bei scout24.com, wir vermitteln Leuten Autos und Wohnungen. Und wir waren, wer so in den 2000ern, Anfang der 2000er mal irgendwie eine Scrum Master Schulung, Product Owner Schulung gemacht hat, vielleicht auch bei Boris Gloger, wird gerade die Scout-Gruppe so als Paradebeispiel gelernt haben. Also Scout hat 2000 ungefähr angefangen, in allen Bereichen Scrum einzuführen. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall, das machen wir nicht mehr überall. Aber das hat dazu geführt, dass wir uns relativ viel über unsere Arbeit unterhalten haben, dass wir auch relativ viel geguckt haben, wie kann man eigentlich besser zusammenarbeiten, so wie funktionieren Teams am besten, wo kriegt man am meisten hinten bei raus. Und das ist jetzt so ein bisschen ein Vortrag über die Erfahrungen, die wir gemacht haben damit. Ich komme von der Administrationsseite. Also ich arbeite im Plattform-Engineering bei Scout. Ich gehöre zum SRE-Team, Site Reliability Engineering, auch bekannt als We Keep Shit Running. Falls ich zu Entwicklerteams irgendwas Falsches sage, bitte mich hinterher darauf hinweisen. Ich kenne relativ viele Entwicklerteams, ich arbeite mit vielen Entwicklerteams zusammen, aber ganz durchblicken kann ich da nicht. Worum geht es in dem Vortrag? Naja, Technik ändert sich. Wir hatten vor Jahren alle noch Rechenzentren und haben für jede Applikation, die wir aufgesetzt haben, haben wir halt irgendwie eine VM irgendwo hingestellt. Und machen wir heute, glaube ich, nicht mehr oder viele nicht mehr. Wir haben Kubernetes, das heißt, wir schiffen alles irgendwie in Containern auf unsere Plattform. Wenn wir überhaupt noch unsere eigene Plattform haben und nicht bei AWS in der Cloud sind, wo wir halt tatsächlich vielleicht auch gar keine Rechner mehr haben, sondern mit Lambdas arbeiten. Das heißt, so die Technik, mit der wir arbeiten, verändert sich relativ stark. Dadurch ändert sich natürlich auch die Art zu arbeiten ganz schön stark. Also wir stellen es halt dadurch fest, wir brauchen weniger Leute, die sich mit dem Rechenzentrum auskennen, die halt noch irgendwie Maschinen irgendwo hinstellen können oder verkabeln können, weil das machen wir halt relativ selten. Dadurch ändern sich Teams, dadurch ändern sich Aufgaben von Teams. Wie gesagt, wir haben jetzt Site Reliability Engineering, das hieß früher mal Operations, und Operations war dazu da, so die Waldbrände auszutreten, wenn welche passiert sind. Heute ist unsere Aufgabe eigentlich eher proaktiv darauf hinzuarbeiten, dass keine Waldbrände entstehen. Wir haben halt neue Richtlinien, Leitlinien bekommen zum Arbeiten. Also wir haben Scrum, wir haben Kanban, wir haben irgendwann vor ein paar Jahren mal DevOps eingeführt. Heute gibt es irgendwelche DevOps-Engineers, wo ich nicht weiß, was das ist, aber es werden Leute gesucht, die irgendwelche DevOps-Engineers sind. Das heißt, also das sind alles Arbeitsbilder oder irgendwie Arbeitsbezeichnungen, die gab es vor ein paar Jahren überhaupt noch nicht. Was auf jeden Fall sich ändert, ist, dass das Wissen massiv breiter wird. Also, dass es tatsächlich immer Jahr zu Jahr mehr zu wissen gibt. Also mehr, was man wissen muss. Und dass halt Leute auch mehr Verantwortung übernehmen müssen. Also das heißt, es ist nicht nur Operations, SRE, wie man sie nennen will, sondern auch Entwicklerteams übernehmen mittlerweile mehr Verantwortung für das, was sie machen. Also auch für den Betrieb ihrer Sachen. Und gerade durch Scrum haben sich die Teams irgendwie anders zusammengesetzt. Gerade Scrum hat gesagt, also Team ist, komme ich später nochmal zu, aber Team ist selbst organisiert. Team entscheidet selber, wie es arbeiten will. Ich fange an mit so ein bisschen Geschichte, damit man verstehen kann, wie wir da hingekommen sind, wo wir hin wollen oder wo wir gerade sind. Ich meine, das Spannende ist, wir waren da schon mal. Ich müsste mal ganz kurz meine Notes kleiner machen, das ist etwas groß. Das sind Marlin Westkopf-Melzer am linken Bildrand und Ruth Lichtermann-Teitelbaum. Das sind vier von den sechs mehr oder weniger berühmten ENIAC-Frauen. 2. Ja. Mit Alkohol sieht man doppelt so scharf, ich weiß. Die Frauen waren tatsächlich das erste DevOps-Team der Welt. Sie hatten den Rechner vor sich stehen und sie hatten ansonsten nur Schaltpläne von dem Rechner. Das heißt, sie haben selber herausgefunden, wie sie diesen Rechner programmieren müssen, ohne irgendwelche Programmieranleitungen, ohne irgendwelche Programmiersprachen zu haben. Sie haben sich halt die Schaltpläne angeguckt, sie haben diese ganze Vernetzung der einzelnen Rechnerelemente selber gemacht. Das heißt also, das, was wir heute haben wollen, dass Entwicklerteams auch irgendwie für ihre Plattform verantwortlich sind, hatten wir ganz zu Beginn schon. Nebenbei bemerkt, es waren mehr als 40 Frauen an der Entwicklung von ENIAC beteiligt. Von 6 weiß man, wer sie sind, wer sie waren, vom Rest eher nicht. Bekannt geworden sind die Männer dahinter, die das Ding gebaut haben, aber die es betrieben haben, da hat es erst Gott sei Dank in den letzten Jahren hat's da Studien zugegeben. Also man weiß, wer sie sind, man weiß, wie sie gearbeitet haben, aber es ist ein bisschen untergegangen. Dann kamen die Großrechner. Hier haben wir die erste klare Trennung zwischen Programmierern und Operators. Und zwar nicht nur von den Skillsets, sondern auch räumlich. Das heißt, es gab eine Schnittstelle, über die die beiden Parteien kommunizieren konnten. Und zwar Lochkarten als Input und Ausdrucker als Output. Natürlich nur, wenn der Job ohne Fehler gelaufen ist. Und Operations ist der Low-Level-Job. Das heißt, Operations kümmert sich darum, dass die Lochkarten eingelegt werden. Operations kümmert sich darum, dass die Magnetbänder funktionieren. Dass der Output gesammelt und sortiert wird. Das heißt, dass die Teams oder die Leute, die halt Lochkarten angeliefert haben, auch genau das zurückkriegen, was sie angefordert haben. Der Betrieb der Maschinen passierte durch die Hersteller. Das heißt, Operators waren tatsächlich nur die Leute, die irgendwie Lochkarten und Ausdrucke von links nach rechts geschoben haben. Das heißt also, auch die Admins sind von den Operators und von Operations komplett getrennt gewesen. Und die Programmierer benutzen Terminals, können also irgendwo sitzen und die Operators sind vor Ort. Das heißt, es gab keinerlei Kommunikation zwischen diesen beiden. Es gab auch nicht, dass ein Operator sagen konnte, vielleicht, wenn du das und das anders machst, wird das eventuell schneller auf unseren Maschinen laufen. Also da gab es keinerlei Schnittstelle. Das war, glaube ich, nicht schön, zumindest nicht für die Operators. Da kommt wahrscheinlich auch das her, dass die Leute irgendwie diese dunklen Ecken lieben und lieber im Rechenzentrum stehen. Naja, dann kam halt irgendwann Unix, es kamen die Multi-User-Systeme. Es gab immer noch eine relativ klare Trennung zwischen Systemadministration, Operations und Entwicklung. Es gibt diese sogenannte Wall of Confusion. Das heißt, jeder hat sein eigenes Wissen. Das teilt er auch nicht. Das kann er auch nicht teilen, weil es halt auch da wenig Kommunikation gibt. Jeder hat seine eigenen Werkzeuge. Also jeder hat sein eigenes Silo, in dem er arbeitet. Keiner weiß so wirklich, was die anderen machen. Das heißt, also ein Operator oder Administrator weiß tatsächlich wahrscheinlich überhaupt nicht, warum dieses Programm sich so benimmt, wie es sich gerade benimmt. Und ein Entwickler weiß wahrscheinlich auch nicht in jedem Fall, was seine Programme auf solchen Maschinen auslösen können. Und da kommen dann halt solche Sachen wie klare Machtstrukturen auch her, also dieses massiv schädliche, so ich bin Root, ich darf das und du als Entwickler bist eh nur mein Nutzer. Das hilft auch nicht wirklich dazu, Vertrauen zu schaffen. Das war relativ klare Machtstrukturen, relativ klar getrennt. Und hier dann ist nicht im Fall, also hier hat es dann ein bisschen geschiftet, dieses Makel. Also hier war es schlimmer, Entwickler zu sein als Operator, weil als Operator durfte ich massiv mehr machen auf den Rechnern. So auf den Großcomputern war es andersrum. Um das ein bisschen genauer anzugucken, wir haben Entwickler. Entwickler sind kundenorientiert bzw. anwenderorientiert, also je nachdem, für wen sie ihre Sachen schreiben. Sie haben relativ starkes Wissen in Programmiersprachen. Sie kennen die fachlichen Anforderungen, weil sie sitzen halt oder irgendjemand aus dem Teams oder aus der Teamleitung sitzt halt mit den Kunden zusammen. Es gibt Pflichtenhefte, es gibt Lastenhefte. Sie haben halt auch die technische Domäne, das heißt, sie wissen, warum sie das machen. Sie wissen nicht nur, was sie machen. Und sie sind relativ nah am Business dran. Was sie nicht haben, ist Zugriff auf die Infrastruktur. Also wenn man Glück hat, hat man so ein paar Testrechner irgendwo hingestellt bekommen und dann wurde gesagt, die können ihr gerne nutzen, die können ihr gerne kaputt machen, wir machen die heute Nacht wieder frisch und dann können wir morgen weitermachen damit. Und selbst dort selten in einem Umfang, das hat ja halt ausreichend gewesen, wäre wirklich alles zu testen. Das heißt, was dann passiert ist, ist, dass die Entwickler gesagt haben, okay, das sieht nach einem Release aus, das kann all das, was im Pflichtenheft steht, was jetzt heute an diesem Datum da funktionieren sollte. Und dann ist es halt über die Wand geschmissen worden und über die Mauer geschmissen worden. Über eine Wand kann man nicht schmeißen. Und die Operators, die Administratoren haben das übernommen, haben es halt in Produktion eingespielt. Und wenn man Glück hat, hat alles funktioniert. Wo sie relativ wenig Wissen haben als Entwicklerteams, ist halt, wie die Infrastruktur aussieht. Also wenn wir jetzt in dem Bereich noch bleiben, mit dem, wir haben halt diese klare Trennung. Sie wissen wenig vom Netzwerk. Das heißt, sie wissen eventuell auch gar nicht, dass ihre Applikationen eine massive Last auf dem Netzwerk machen. Das können sie gar nicht wissen, weil das ihre Testumgebung überhaupt nicht hergibt, weil auch da überhaupt nicht so viele Daten eingepflegt werden können, zum Beispiel, dass das passieren würde. Das heißt, wenn hier was passiert, dann sehen die Operators das relativ schnell, schmeißen es wieder zurück über die Wand, sagen, das war wohl nichts, macht nochmal neu. Und ja, das führt auch dazu, dass halt Software in langfristigen Releases veröffentlicht wird. Also sprich, ich mache Features fertig und dann sind vielleicht 4 Wochen, 5 Wochen vergangen. Es sind viele Features geändert worden und jeden Monat wird ein neues Release in Produktion gemacht. Das ist halt auch tatsächlich irgendwas, was zu extrem vielen Fehlern führen kann, weil halt auch extrem viel geändert worden ist. Weil viele Changes, viele Fehlermöglichkeiten. Auf der anderen Seite haben wir den Administrationsbereich. Sie sind nutzerbezogen. Also für den Endanwender. Das können jetzt irgendwie die Leute sein, die in einem Office arbeiten und die ganze Zeit mit den Applikationen arbeiten müssen. Das können jetzt im Fall von irgendwelchen Webfirmen halt die Webseiten sein, wo die Kunden halt außen irgendwo im Internet sitzen. Operations kennt normalerweise auch ein paar Programmiersprachen, sieht man aber auch heute noch, wenn man mal irgendwie so über Arbeitsjobanzeigen drüber guckt, dass halt dort Python gefordert wird, immer noch Shell gefordert wird. Perl ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, Ruby auch. Go ist auf dem aufsteigenden Ast, aber wenig Anforderungen, dass zum Beispiel die Sprache gekonnt wird, die halt auch die Entwicklung nutzt, was dann in vielen Fällen Java ist. Also ich habe zumindest in letzter Zeit keine Anzeige gesehen, wo von Operations-Administratoren Java gefordert wird. Aber auch keine, wo von Entwicklern gefordert wird, dass sie bitte schon Python können. Haben Ahnung von Netzen, von Systemen, wissen, wie Storage funktioniert. Das muss nicht alles eine Person wissen, aber es ist halt in dem Bereich drin. Haben Ahnung von den Betriebssystemen, die benutzt werden. Und es ist vor allem, das sind meine Systeme, alle anderen sind nur Nutzer. Sie haben wenig Wissen von der Anwendungsentwicklung. Also sie wissen, was kaputt gehen kann eventuell, wenn eine Anwendung, wenn ein neues Release kommt. Wir wissen aber oft nicht, warum das so ist. Also haben auch von der technischen oder von der Business-Domäne überhaupt keine Ahnung, müssen sie auch nicht in dem Fall. Und Anwendungen und Releases werden halt installiert, wenn irgendjemand aus dem Business oder aus der Entwicklung die freigegeben hat. Und wenn es halt nicht funktioniert, wie gesagt, dann geht es wieder zurück über die Mauer und dann wird ein zweiter Versuch gestartet. Und was halt passiert, ist, dass eine Installation, wenn sie denn passiert, ohne ausreichende Testmöglichkeiten da ist. Also weil getestet wird in der Testumgebung von den Entwicklern. Ich habe selten erlebt, dass bei solchen Firmen, wo wöchentliche Releases, monatliche Releases irgendwie der Fall sind, dass Entwickler beim Release dabei sitzen. Vielleicht mal einer, der dann hinterher testet, so okay, das sieht so aus, wie wir es ungefähr haben wollen, aber mehr normalerweise nicht. So in den 2000ern, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, kam halt eine neue Zwischenschicht dazu, weil man gemerkt hat, so dieses, wenn die nicht kommunizieren, das ist relativ Mist. Das heißt, es gibt ein neues Team, was zusätzlich vor Ort ist, der sogenannte Application Manager. Der Application Manager spricht mit den Entwicklungsteams, spricht mit Operations oder ist Teil von Operations. Er kennt sich ein bisschen aus mit den Systemen, also er könnte im Ernstfall wahrscheinlich auch irgendwie den Betrieb machen, für einen gewissen Rahmen. Er kennt sich aber auch aus mit der Applikation. Das heißt, wenn die Entwickler sagen, wir brauchen JBoss, dann weiß der Application Manager, wenn es geht, halt, wie so ein JBoss funktioniert. Während Operations Administration halt sagt, okay, da ist ein JBoss und der sollte hoffentlich funktionieren. Da hat ja jemand ein Paket gebaut. Er kennt die Business-Ziele der Entwickler. Das heißt, also er weiß, warum die Entwickler so entwickeln, wie sie entwickeln. Er kennt aber auch Neuigkeiten aus dem Rechenzentrum, um halt Entwickler beraten zu können. Also er weiß, was zu Problemen führen könnte, sagt den Entwicklern so, das haben wir schon dreimal probiert, das funktioniert so nicht, andere Teams haben es dann so gelöst, vielleicht geht ihr auch in diese Richtung, um halt dieses, ich mache ein Release alle 4 Wochen und es bricht jedes Mal, ein bisschen zu vermindern, um dann halt tatsächlich eine Kommunikationsstelle zu haben. Toll wäre, wenn irgendwie pro Team ein Application Manager da ist. Das macht es allerdings ein bisschen schwierig mit der Abstimmung. Also auch da muss sich so ein Basissatz an Best Practices bilden können. Das heißt, die müssen also auch in der Kommunikation untereinander stehen und müssen relativ viel mit dem Betrieb kommunizieren. Das heißt, normalerweise hat man dann so ein Application Management Team, wo jeder Application Manager 2 bis 3 Applikationen betreut und aber nahe beim Betrieb sitzt. Da haben wir jetzt so einen Klebstoff, der funktionierte so halbwegs. Also ich kenne eine Firma, die das eingeführt haben, wo tatsächlich dann irgendwie die Fehler nach Releases massiv runtergegangen sind, weil halt allen klar war, warum was wie passiert. Na, und dann kam halt Scrum oder Kanban oder Agile, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und Scrum bzw. Agile verspricht halt vieles von dem, was an den vorherigen Modellen stört, aufzulösen. Was Scrum vor allem fordert, ist, dass Teams cross-funktional sein sollen. Dass Teams sich selbst verwalten sollen, dass halt diese Wall of Confusion eingerissen wird und dass alle Wissensdomänen in einem Team sein sollten. Also, dass es da gar keine Kommunikationsnotwendigkeit mehr gibt zwischen verschiedenen Abteilungen, weil es halt alles in einem Team drin ist und alle an dem gleichen Ziel arbeiten. Und zwar an den gleichen Business-Zielen, an den gleichen technischen Zielen. Naja, und irgendwann ist dann auch nochmal ein DevOps daraus entstanden. Was sind cross-funktionale Teams? Ich habe keine Ahnung, ob ich da eine Altersgrenze mittlerweile erwische. Wer kennt, wer weiß, wer das ist? Wer weiß nicht, wer das ist? Okay. Es ist ein wunderschönes Beispiel für ein cross-funktionales Team, weil ich habe tatsächlich alles hier drin. Ich habe hier den Strategen, der also so ein bisschen die Richtung vorgibt, der die Pläne ausarbeitet. Ich habe hier jemanden, der alles beschaffen kann. Also wenn ich irgendwas benötige, um meine Arbeit machen zu können, kommt es von da. Ich habe hier jemanden, der tatsächlich jedes Fahrzeug bedienen kann, was es irgendwo gibt. Das heißt, wenn ich von A nach B kommen muss, der weiß, wie es funktioniert, der kann das bedienen. Und ich habe hier jemanden, der alles reparieren kann. Alle für sich einzeln sind relativ gut, aber richtig stark werden die nur als Team. Und deswegen, das ist ein wunderschönes Beispiel für so ein cross-funktionales Team. Also sie legen ihre Stärken zusammen und daraus entwickelt sich tatsächlich mehr als die zusammengelegten Stärken. Wenn man das jetzt mal so auf die IT umlegen, ein Team sollte also alle Fähigkeiten haben, um ein Produkt zu entwickeln. Und zwar von vorne bis hinten. Das heißt, so ein Team könnte also aussehen, ich habe einen Entwickler da drin oder 2 oder 4, ich habe einen Grafiker da drin oder einen UX-Designer, damit halt das, was hinten rauskommt, auch schön aussieht und nicht nur bedienbar ist. Ich habe einen Admin in dem Team drin, ich habe einen QA-Tester da drin. Das heißt aber auch, wenn ich tatsächlich alle Leute brauche, um ein Produkt entwickeln zu können, muss ich eventuell auch einen Anwalt oder einen Übersetzer im Team haben. Weil ich brauche eventuell eine AGB für ein neues Produkt, dann brauche ich einen Anwalt, der sich damit auskennt. Ich habe irgendwie eine Firma, die in mehr als einem Land arbeitet, bräuchte ich einen Übersetzer im Team. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel 3 oder 4 Sprints lang, also 3 oder 4 Entwicklungsschritte lang, nur im Backend entwickle, was macht dann der Anwalt? Oder was macht der Übersetzer? Weil es wird nichts bei rauskommen, was irgendwie nach vorne sichtbar ist. Das heißt, das sind Spezialisten, die habe ich im Team, aber was mache ich mit denen? Oder was machen der Grafiker und der UX-Designer in dem Fall? Deswegen spricht Scrum von den sogenannten T-Shaped Persons. Das heißt, man will Leute haben, die ein Fachgebiet haben. Das ist dieser Strich nach unten. Das heißt, ich habe Spezialisten für ein bestimmtes Gebiet. Ich habe einen Admin da sitzen, der kennt sich mit Rechnern, mit Betriebssystemen, mit Netzwerken, mit was auch immer aus. Ich habe einen Entwickler drin sitzen, der sein Java kann. Ich habe Leute drin sitzen, die es tatsächlich schaffen, irgendwie Business-Logik in Applikationen umzusetzen. Und dann habe ich halt diesen T-Strich. Das ist so, ich will Leute haben, die halt breite Schultern haben. Die halt das eine, was sie können, wirklich gut können, aber Generalisten sind. Und das ist schon ein ganz großer Unterschied zu dem, was wir vorher in den Teams hatten. Ich will jetzt tatsächlich nicht nur Leute haben, die Spezialwissen haben, ich will Leute haben, die sich in andere Leute eindenken können. Das heißt, ich will eventuell den Admin haben, der Java kann, zumindest so rudimentär, oder Java lesen kann, ist ja vielleicht schon mal irgendwie was. Ich will halt einen Entwickler haben, der, wenn ich von Netzwerk spreche, auch nicht sofort sagt, so, pff, da habe ich nichts mit zu tun, da habe ich aber keine Ahnung von. Und es sollten auch andere Aufgaben übernommen werden können. Vielleicht brauche ich gar keinen Übersetzer, wenn ich tatsächlich einen Zweisprachler habe in meinem Team. Also wenn ich jemanden habe, der Englisch und Deutsch spricht. Vielleicht reicht es aus. Meistens reicht es nicht, also vielleicht reicht es aus. Und ein Team soll sich halt komplett immer auf einen kompletten Sprint committen, also auf so einen Entwicklungszyklus committen. Und soll tatsächlich bei allen Sachen mithelfen können. Also ganz zu Anfang, als Kram hochgekommen ist, wurde gesagt, so ein Team, jeder im Team kann irgendwann nach einem halben Jahr ungefähr 80% der Aufgaben übernehmen. Glaube ich nicht. Aber es wird mehr, was man an Aufgaben übernehmen kann. Das heißt, ich kann irgendwann nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr, nachdem ich in so einem Team bin, halt tatsächlich Sachen machen, die ich vorher gar nicht machen konnte. Wie vorhin gesagt, Wissen wird immer breiter. Also ich muss in dem Bereich immer mehr wissen. Dadurch, dass es ein relativ diverses Team ist, sprich, dadurch, dass ich Spezialisten in verschiedenen Bereichen habe, hat das Team wahrscheinlich auch bessere Ideen. Und das ist tatsächlich was, was mir aufgefallen ist. Wenn ich Leute aus verschiedenen Bereichen zusammensetze, kommt hinten meistens was Spannenderes bei raus. Oft auch was Besseres. Weil halt plötzlich eine Umsetzung da ist, an die ein reines Entwicklerteam vielleicht nie gedacht hätte. Oder tatsächlich das so betrieben wird, wo Admins gesagt hätten, das geht so nicht, aber was sich rausstellt, doch, funktioniert. Dann gibt es halt noch die P-Shaped Persons. Das sind Leute, die eh schon zwei Säulen im Spezialwissen drin haben und dann noch ein breites Wissen oben drüber haben. Wie viel es davon gibt, keine Ahnung. Aber ich habe natürlich auch noch Spezialisten. Also, wie ich vorhin sagte, ich habe einen Rechtsanwalt. Den brauche ich manchmal auch. Ich habe Übersetzer, die brauche ich manchmal auch. Und die helfen mir bloß im normalen Team nicht weiter, weil ich nie so viele Aufgaben für sie habe, dass sie da vernünftig mitarbeiten können. Es sei denn, sie sind nebenbei auch Entwickler. Aber es ist unsinnig, halt einen Spezialisten, der nur dieses Wissen hat, in ein Team zu setzen. Bei rechtlichen Fragen, bei Übersetzungen. Grafiker in Backend-Teams ist halt auch was ich, glaube ich, extrem selten benötige. Wenn ich aber einen benötige, muss ich schnell auf ihn zugreifen können. Das heißt, ich muss irgendwo in der Firma wahrscheinlich ein Team von solchen Spezialisten haben, also eine Rechtsabteilung, wo mehr als eine Person drin sitzt. Und wenn ich sage, ich brauche jetzt mal jemanden für eine rechtliche Beratung, muss ich ihn sofort haben, sonst kann ich mein Ziel nicht erreichen für diesen Entwicklungszyklus. Sonst geht mir Geschwindigkeit verloren bei der Entwicklung, beim Ausliefern meiner Produkte. Ich habe ein Problem, wenn dann zum Beispiel zwei Teams gerade gleichzeitig die Idee haben, wir bräuchten jetzt mal einen Übersetzer und ich habe nur einen. Das ist halt, also da muss man dann als Business auch mit umgehen können. Wie gesagt, wenn genügend Arbeit vorhanden ist, diese Pfeile sind falsch, warum? Also in Google-Dings waren sie noch okay, ich habe es nur exportiert nach PowerPoint und ja. Also die Pfeile gehen auch so, wie die anderen. Sehr seltsam. Wenn genügend Arbeit vorhanden ist, spricht natürlich nichts gegen Teams von Spezialisten. Also wenn ich ständig Übersetzungsaufgaben habe, aber jedes Team nur selten sowas anfordert, dann ist es wahrscheinlich schlau, dass ich irgendwo in meiner Firma ein Team von Übersetzern habe. Oder eine Rechtsabteilung. Und es müssen, glaube ich, auch nicht genug Spezialisten verfügbar sein, um alle Teams gleichzeitig mit so einem Spezialisten ausstatten zu können. Wenn das echt mal der Fall sein sollte, was wahrscheinlich sehr, sehr selten eintrifft, dass wirklich jedes Team Übersetzer braucht, gleichzeitig im gleichen Sprint, dann müsste ich halt mal gucken, ob ich eventuell nicht auch schon mal so einen Vertrag mit einer auswärtigen Firma eventuell habe, wo ich sowas mal schnell machen lassen kann. Aber Spezialisten brauchen wir auch an anderen Stellen. Also angenommen, wir haben Entwicklerteams, die jeweils an einem eigenen Produkt arbeiten und die Produkte werden in der Cloud gehostet. Das heißt, ich habe jetzt momentan niemanden, der sich irgendwo um Rechenzentrumskram kümmern müsste, weil das habe ich in dem Fall überhaupt nicht mehr. Ich bekomme Infrastruktur gegen Geld, die sich relativ leicht bedienen lässt. Ich kann die Infrastruktur programmieren, da fühlen sich Entwickler relativ wohl mit. Also sie verstehen es auch relativ schnell, wie ich durch bestimmte Templates was erreichen kann. Es gibt relativ viele Standardlösungen. Ich kann mir relativ viele Funktionalitäten einkaufen, die ich ansonsten vorher hätte entwickeln müssen oder jemanden haben müssen, der das für mich macht. Ich muss das Rad nicht selbst erfinden. Dadurch, dass ich eine standardisierte Infrastruktur habe, wie bei Google, wie bei Microsoft Azure oder bei AWS, haben eventuell andere Leute schon mal das Rad für mich erfunden. Das kann ich einfach nutzen. Ähm, Not invented here ist tatsächlich irgendwie was, was man sein lassen will normalerweise. Und hier reicht tatsächlich ein Admin pro Team. Also jemand, der wirklich mal drüber gucken kann. Wenn ich jetzt allerdings mehr als dieses eine Team habe, also sprich, ich habe jetzt nicht nur so ein kleines Produkt in der Cloud, sondern ich habe tatsächlich irgendwo eine größere Firma und ich habe mehrere Produkte in der Cloud, dann müssen sich diese Spezialisten, die ich in dem Team habe, also die Admins, miteinander unterhalten. Also das heißt, ich schaffe jetzt tatsächlich wieder eine Struktur, wo ich die Kommunikation, von der ich vorher froh war, dass ich sie los war, wieder habe. Weil man sollte als Firma schon versuchen, irgendwie so ein Best-Practices-Katalog zu haben. Also wenn ich in die Cloud gehe, wie mache ich Datenbanken in der Cloud? Wenn ich in die Cloud gehe, wie mache ich Storage in der Cloud? Da geht es auch darum, irgendwie, wenn ich das auf die eine Art und Weise mache, kosten mich irgendwie ein Terabyte Daten $20 im Monat. Wenn ich es anders mache, kostet es mich $2,000 im Monat. Also dass da halt so ein gemeinsames Verständnis kommt, was macht man nicht, weil es zu teuer wird. Das heißt, ich muss diese Admins haben und die müssen miteinander kommunizieren. Das funktioniert ganz gut. Also das ist tatsächlich was, der Admin bleibt im Team und die einzelnen Admins aus dem Team treffen sich so zweimal die Woche, dreimal die Woche und unterhalten sich darüber, was wie gemacht worden ist, was wie gelöst worden ist. Man findet halt relativ einfach Standardlösungen, die man in andere Teams reinkommunizieren kann. Und wenn ein Team tatsächlich partout eine andere Lösung haben will, dann soll es das gerne machen. Dann muss es aber darauf verzichten, dass es irgendwo anders nachfragen kann, wie geht denn sowas eigentlich. Das heißt, für so ein Team heißt es dann, okay, du hast es gebaut, du darfst es auch selber betreiben. Das meinte ich vorhin mit, man muss heute mehr, auch als Entwickler, mehr Verantwortung für das Produkt übernehmen, was man betreibt. Also you build it, you run it und you own it vor allem. Wenn ich jetzt aber so ein Rechenzentrum habe, dann komme ich damit nicht mehr wirklich weiter. Also dann reicht es mir nicht, wenn in jedem Team irgendwie ein Admin drin sitzt und die miteinander kommunizieren, wie machen wir eigentlich das, wie machen wir das, sondern dann habe ich tatsächlich noch irgendwie eine Schicht unten drunter, die betrieben werden will. Wenn ich versuche, das zu betreiben mit den Admins, die in den Teams sitzen, dann hilft das den Teams nicht viel, weil ich dann tatsächlich, dadurch, dass da so viel Arbeit aufkommt, die Admins aus den Teams rausziehe. Das heißt, es ist genau das Gleiche, als wenn so ein Team keinen Admin hätte. Das führt zu einer Verbindung der Geschwindigkeit in den Teams. Die können sich halt nicht um Teamaufgaben kümmern. Und eine relativ große Infrastruktur kann tatsächlich nicht von Einzelnen betrieben werden. Das heißt, hier brauche ich dann eventuell neben den cross-funktionalen Teams meine Spezialistenteams. Das heißt, ich habe ein Infrastrukturteam, was Infrastruktur bereitstellt, was Services bereitstellt, um die Infrastruktur zu nutzen, was Software-Deployment macht, was Hardware-Deployment macht. Das heißt, was eigentlich genau das macht, was Amazon für einen macht, wenn man sagt, ich gehe in die Cloud. Bloß eventuell angepasst tatsächlich auf die Bedürfnisse der Firma. Jetzt sollte sich aber jede Firma fragen, ist das eigentlich unsere Aufgabe? Ist unsere Aufgabe, ein Rechenzentrum zu betreiben oder ist unsere Aufgabe nicht tatsächlich eher ein Produkt nach draußen in die Welt zu bringen? Weil ich muss sowas auch in einer größeren Infrastruktur haben. Da kann ich mich darauf verlassen, dass ich alles manuell oder händisch machen kann. Da muss tatsächlich auch irgendwie Infrastructure as a Service rauskommen, wenn ich anfange, ein bisschen größer zu werden. Und dadurch kann ich dann eventuell wieder Admins in die Entwicklerteams reinpacken, weil ich dieses Spezialistenteam habe, was sich darum kümmert, dass unten halt diese Cloud quasi da ist, auch wenn sie im eigenen Rechenzentrum steht. Und eventuell werden die Admins aber auch überflüssig dann in den Teams, weil halt dieses Spezialistenteam sich darum kümmert. Vielleicht sind sie auch in der Cloud schon überflüssig gewesen. Das wird dann jedes Team selber wissen müssen. Ähnliches gilt für UX und Design, wenn viele Produkte für eine Plattform entwickelt werden. Es ist völliger Unsinn, wenn verschiedene Produkte innerhalb einer Plattform komplett anders aussehen. Das heißt, wahrscheinlich werde ich irgendwie ein zentrales Design-Team haben, was sich um das User-Interface kümmert. Und alle anderen ziehen sich halt dieses Design dann in ihre Applikationen rein. Dann brauche ich auch keinen Designer im Team, keinen UXler im Team. Teams on Demand. Wenn man so ein Rechenzentrum betreibt, hat man Leute, die kennen sich mit Hardware aus. Dann hat man Leute, die kennen sich mit Netzwerk aus und das sind nicht unbedingt immer dieselben. Man hat Leute, die wissen, wie man so ein Betriebssystem bespielt, wie man Software paketiert. Das sind wahrscheinlich auch nicht dieselben, die irgendwie Rechner in die Schränke schrauben. Ich habe Leute, die sich halt irgendwie mit Mails davon auskennen. Sie wissen, wie man Mails verschickt. Ich habe Leute, die wissen, wie DNS funktioniert. Und wie gesagt, das sind teilweise Überschneidungen dabei, aber es sind halt definitiv nicht immer dieselben. Das heißt, ich habe in so einem größeren Infrastrukturteam immer System Engineering, ich habe in so einem größeren Team Operations und ich habe wahrscheinlich auch Application Management, weil ich dann ja wieder das Problem habe, ich habe hier mein Rechenzentrum, ich muss den Entwicklerteams irgendwie diese Schnittstelle bieten, wie bekomme ich meine Applikation auf die Plattform. Aber sie machen auf der anderen Seite relativ viel ähnliche Arbeit. Also sprich, sie müssen alle Python können oder welche Betrieb, welche Sprache auch immer benutzt wird in der Firma. Auch ich als Operations-Mensch muss rudimentär wissen, wie so ein Mail-Server funktioniert. Ich muss ihn vielleicht nicht optimieren können, aber ich muss ihn zumindest reparieren können, wenn er kaputt ist, weil irgendwann klingelt nachts mein Telefon. Kriegt man diese Teams auch anders organisiert, als dass man sagt, das ist unser System Engineering, das ist unser Application Management, das ist unser Operations Team? Und zweite Frage ist, wie bekomme ich diese Arbeit in die Teams? Weil ich habe für ein System Engineer nicht immer Arbeit. Ich baue nicht jedes halbe Jahr einen neuen Mail-Server auf oder eine neue DNS-Infrastruktur auf. Da müssen wir uns dann fragen, wie sieht eigentlich so ein Lebenszyklus von so einem Team aus? Also habe ich halt immer das gleiche Team, klassisch. Ich fange als Operations in der Firma an und wenn ich keine Karriere mache, weil ich da keinen Bock drauf habe zum Beispiel, gehe ich auch als Operations wieder aus der Firma raus? Oder sieht es anders? Also ich kann von meiner Erfahrung sagen, es sieht anders aus, weil es halt eventuell kein Operations-Team mehr geben wird, auch wenn man in der Firma noch drin ist, weil sich halt Teams ändern. Und was so der Lebenszyklus von so einem Team ist und wie lange so ein Team existieren sollte, hängt durchaus davon ab, was das Ziel ist von so einem Team und woran so ein Team arbeitet. Ich habe Produktteams. Da ist es relativ klar. Ich habe eine Idee. Ich möchte halt ein Foto machen können und das möchte ich dem Gegenüber oder dem, von dem ich das Foto gemacht habe, sofort in die Hand drücken können. Und dann setze ich ein Team da dran und eventuell kommt so ein Team mit so einer Kamera dann raus. Das heißt, ich habe hinter diese Kamera, ich habe Filme für die Kamera und ich habe meine Idee erreicht. Und wenn es eine gute Idee war, werde ich belohnt, ich verkaufe relativ viel davon und werde reich. Und wenn ich mich dann ans Digitale nicht anpassen kann, gehe ich pleite, weil das keiner mehr haben will, aber das ist eine andere Geschichte. Polaroid hat relativ lange relativ viel Geld damit verdient, mit dieser einen Idee. Das heißt, ich suche mir als Teammanager oder als Produktmanager Leute raus, die das richtige Wissen für so ein Produkt haben. Ich brauche hier wahrscheinlich keinen Grafiker, aber ich brauche eventuell Chemiker, die mir mit dem Film helfen können. Ich brauche Mechaniker, die eine Kamera bauen können. Vielleicht brauche ich Elektroniker, wenn es batteriebetrieben ist, wenn da irgendwie Elektronik drin ist. Und ich gucke halt, sind die in der Firma frei, ich gucke, können die zusammenarbeiten und dann habe ich ein Team. Und dieses Team lasse ich so lange am Produkt sitzen, bis ich zumindest einen ersten Typen habe, mit dem ich an den Markt gehen kann. Das hinterher vielleicht, nachdem es auf dem Markt ist, sich rausstellt, so, es ist nicht so toll, wenn die Batterien irgendwie so schnell leer gehen, dass ich an neuen Batterien nachkaufen muss. Das heißt, ich erweitere das und packe die Batterien halt in den Film rein. Das heißt, ich kaufe jedes Mal, wenn ich einen neuen Film kaufe, auch neue Batterien. Problem gelöst, keiner muss sich um Batterien kümmern. Sie sind im Film drin. Das heißt, Weiterentwicklung gibt es natürlich immer. Aber ob das gleiche Team ist, was das erste Produkt entwickelt hat, muss nicht unbedingt der Fall sein. Das heißt, ich kann also nachdem ich so ein Produkt habe, das Team auflösen. Ich sollte aufpassen, dass das Wissen irgendwie in der Firma bleibt, klar. Oder ich kann diesem Team sagen, okay, nächste Aufgabe, wir brauchen einen Blitz für dieses Gerät, zum Beispiel. Aber das geht halt nur, wenn ich weiß, ich habe eine Idee und da hinten steht ein fertiges Produkt. Das habe ich in der Infrastruktur relativ selten. Also ich habe so einen ersten Wurf, so meine Idee von einem Rechenzentrum. Bin aber noch eine kleine Firma. Das heißt, ich werde wahrscheinlich irgendwann mal im Büro so einen Raum, wo vielleicht mal zwei Leute irgendwie auf Meetings gesessen haben, aussuchen und sagen, okay, ihr könnt auch mit unserem größeren Büro arbeiten und wir stellen halt die Rechner in diesen Raum rein. Und wenn ich dann weiter wachse, habe ich halt irgendwann mal solche Schränke irgendwo im Rechenzentrum stehen. Wenn ich noch weiter wachse, muss ich halt irgendwann mein eigenes Rechenzentrum betreiben. Das heißt, das ist keine Produktinfrastruktur. Weil solange die Firma wächst und auch wenn sie wieder schrumpft, ändert sich die Infrastruktur und wächst halt mit. Sondern die Infrastruktur wächst, ändert sie sich auch, weil ich plötzlich Sachen ganz anders machen muss, als ich es vorher machte. Wenn ich halt irgendwie jeden Tag 1000 Mails versende, reicht mir ein kleiner Rechner. Wenn ich jeden Tag irgendwie ein paar Millionen Mails versende, muss ich mir schon mehr Gedanken darüber machen, wie ich diese Mails losbekomme. Die ersten Server in meinem kleinen Rechenzentrum konnte ich noch per Hand betreuen. Das heißt, da habe ich Konfigurationsdateien geändert, weil es eh nur einen Mail-Server gab. Die hatte ich eventuell irgendwo in CVS oder in SVN oder wo auch immer drin. Habe ich jetzt allerdings 10 Mail-Server, dann sollte ich eventuell darüber nachdenken, ob ich nicht Konfigurationsmanagement nutze, damit die halt alle gleich aussehen und ich einen neuen dazustellen kann ohne größere Probleme. Ab noch einer gewissen größeren Größe kann ich auch die Infrastruktur nicht mehr quasi per Hand bedienen. Also das reicht dann. Momentan stelle ich halt einen Rechner dazu, irgendjemand macht seine Magie, damit der Rechner eventuell in der Virtualisierungsumgebung auftaucht, die ich benutze, und dann kann ich ihn halt benutzen. Das muss ich auch irgendwann automatisieren, wenn ich halt jeden Monat 20, 30, 40 neue Rechner reinstecken muss. Das heißt, Admins werden zu Infrastrukturentwicklern. Wieder, mein Wissensgebiet verbreitert sich. Ich muss mehr können, ich muss mehr Verantwortung übernehmen. Meine komplette Arbeitsweise ändert sich. Das heißt, so ein Team löst sich dann zwar nicht auf, was an Infrastruktur arbeitet, aber es verändert sich relativ stark. Du hast gerade gesagt, dass das kein Produkt ist, weil es halt nie aufhört zu wachsen, weil es sich nie verändert, weil ich nie sagen kann, das ist jetzt so, wie ich es haben möchte. Weil in dem Moment, wo ich sagen kann, muss es eigentlich schon ganz anders sein. Was ich aber machen kann, ist, dass ich Teile dieses Rechenzentrums als Produkt sehen kann. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich irgendwie VMware für Virtualisierung nutze zum Beispiel, dass ich ein paar Leute da hinsetze, die dieses Produkt so weit trimmen, dass ich halt einfach, sobald ich einen Rechner neu ins Rechenzentrum reinstelle, der automatisch eingebunden wird in die Virtualisierungsumgebung und dann da ist. Das ist ein Produkt, da kann ich nämlich sagen, das ist jetzt fertig. Also wenn das funktioniert, ich schiebe einen Rechner rein und gebe ihm halt irgendwie Netz und in dem Moment taucht er in der Virtualisierungsumgebung auf für mich, dann habe ich ein Produkt und dieses Produkt ist fertig. Das heißt, innerhalb einer sich stark ändernden Landschaft habe ich es geschaffen, wo ich sagen kann, das kann ich finalisieren. Wenn ich einen Mail-Server baue, wo die Anforderung ist, der muss 10 Millionen Mails am Tag irgendwie rausschicken können, wenn er das kann, ist er fertig. Wenn ich schlau bin, versuche ich dem Produktteam schon zu sagen, denk mal darüber nach, was passiert, wenn wir 90 Millionen Mails am Tag versenden müssen, aber auch da kann ich irgendwann sagen, das funktioniert jetzt, das ist fertig. Das heißt, ihr müsst nicht weiter daran arbeiten, wir müssen es halt nur noch betreiben. Das heißt, ich kann hier einen Lifecycle vom Team relativ einfach definieren. Ich nehme ein paar Spezialisten, vielleicht einen Netzwerker, vielleicht jemanden, der weiß, wie Mail funktioniert und jemanden, der halt irgendwie sich so ein bisschen mit Storage auskennt, weil viele Mails brauchen viel Platz. Baue dieses Team zusammen und sage ihnen hier, ihr baut mir dieses Produkt. Ich will, dass ich halt in einem halben Jahr 10 Millionen Mails am Tag versenden kann. Wenn das Produkt fertig ist, kann ich das Team auflösen. Die Leute können andere Sachen machen. Das Nachteile, es bindet Spezialisten für eine relativ lange Zeit, weil das meistens Projekte sind oder Produkte sind, in die ich eventuell ein Jahr investieren muss, bis sie fertig sind. Es ist schwierig mit cross-funktionalen Teams, weil wenn Spezialisten mit einem bestimmten Produkt beschäftigt sind, kann ich sie halt nicht in ein cross-funktionales Team ausleihen, wo ich sie eventuell mal bräuchte. Entschuldigung. Man kann aber Teams um Backlog-Items drumherum bauen. Also sprich, Agile sagt mir ja, du machst deine Produktentwicklung, indem du halt weißt, wie dein Produkt hinten aussehen soll. Dann schreibst du relativ viele Geschichten dazu, wie man dieses Produkt machen kann, was die Zwischenschritte in so einem Produkt sind. Und das packe ich in einen Backlog. Und da packe ich auch Entwicklungsschritte halt nicht in Geschichten, also in Stories, wie es man nennt, sondern packe ich halt größere Sachen in den Epic rein, also einen Zyklus von Geschichten. Und eventuell kann ich diese Geschichten so auftrennen, also diese Epics so auftrennen, dass ich da ein bestimmtes Team dran setzen kann. Das ist relativ schnell fertig, in 2 bis 3 Monaten mit dem Bereich, und dann kannst du was anderes machen. Das heißt, ich versuche Teams zu bauen, indem ich sage, ich suche jetzt gerade die besten Leute für den Job. Das heißt, ich will erstmal die Mail-Server-Infrastruktur da haben. Dafür brauche ich ein Team von Leuten, die wissen, wie sowas funktioniert. Also wie ich solche Hochlast-Hardware hinbekomme, wie ich halt Storage 50 angebunden bekomme. Ich lasse die 3 Monate lang arbeiten, dann kann ich dieses Team auflösen, weil das Produkt ist fertig. Und dann kommen halt die dran, die dafür sorgen, dass diese Infrastruktur auch bespielt wird, dass halt die 10 Millionen Mails versendet werden können. Das heißt, ich kann Spezialisten mit drin haben in diesem Epic. Da brauche ich wahrscheinlich einen. Ich kann aber auch Leute mitziehen, die das Wissen noch nicht haben. Weil ich habe gesagt, ich möchte diese T-Shaped Persons haben. Also ich möchte Leute haben, die nicht nur ihr Spezialistenwissen haben, sondern die sich auch generell aufstellen können. Das heißt, eventuell ziehe ich jemanden mit rein, der von Mail noch gar keine Ahnung hat. Die hat er hinterher. Das heißt, ich kann den dann weiterverwenden, muss man in Anführungszeichen zu sagen, wenn ich nochmal sowas habe. Das heißt, ich habe nicht nur einen Spezialisten, sondern ich habe da noch zwei, drei andere Leute, die das Thema mittlerweile auch, dieses Thema auch bearbeiten können. Es hilft aber auch den Leuten, die in solchen Teams arbeiten, weil es ist extrem langweilig, wenn ich jahrelang den gleichen Scheiß machen muss. Also wenn ich tatsächlich in eine Firma komme und 5 Jahre lang nur den Mail-Server betreibe, das ist echt, das macht keinen Spaß. Hier kann ich im Team sagen, naja gut, also du musst jetzt damit machen, weil ich weiß, dass du in deiner alten Firma irgendwie die Mail-Server gemacht hast, aber wenn das vorbei ist, dann kannst du was anderes machen. Das hat so ein paar Nachteile. Ich muss halt gucken, dass diese Epics, die ich habe, ungefähr die gleiche Bearbeitungszeit haben. Weil wenn ich sage, ich baue meine Teams irgendwie immer um so ein Epic rum, muss ich auch irgendwo einen gewissen Übergabepunkt haben, wo ich sage, okay, und jetzt wechseln wir, weil ich andere Sachen habe. Wenn das eine Epic irgendwie 1,5 Monate dauert, das andere allerdings 4 Monate dauert, schaffe ich diesen Wechsel nicht. Was ich machen kann, ist, dass ich dann vielleicht eins von diesen Teams auf 2 von diesen kürzeren Epics draufsetze, dann haben die auch 4 Monate zusammen und dann kann ich diesen großen Wechsel machen. Ich muss halt alle relevanten Mitarbeiter im Team haben. Ich kann auch keine Kollegen aus dem anderen Team ziehen, weil alle halt irgendwie beschäftigt sind. Aber ich kann jedem Teammitglied versprechen, wenn das fertig ist, kannst du gerne was anderes machen. Wo du jetzt vielleicht eventuell sagst, da habe ich jetzt gerade mehr Interesse dran. Die Rahmenbedingungen dafür müssen stimmen. Weil ein Teamleiter hat kein Team mehr. Also ein Teamleiter hat in dem Fall tatsächlich nur noch Leute, die ihm reporten. Also die, wo er quasi Linienvorgesetzter ist, der halt den Urlaub freigibt. Der mit den Leuten über Gehalt verhandelt. Der guckt, dass sich Leute weiterentwickeln. Aber er hat kein Team, in diesem Fall kein Team in dem Sinne mehr, dass er mit diesem Team zusammenarbeitet und irgendwelche technischen Ziele bespricht, weil das passiert auf einer größeren Ebene. Also wir haben es durchgespielt mit einer kompletten, mit dem kompletten Plattform-Engineering. Das heißt, wir haben quasi die Teams aufgelöst. Wir hatten Leute, die gesagt haben, okay, wir machen im 4-Wochen-Rhythmus Operations. Rufbereitschaft ist da ein bisschen raus, weil das kann man nicht so oft nacheinander machen, ohne irgendwie kirre zu werden, aber gut. Andere Leute, die in Operations arbeiten, haben halt an solchen Stories damit gearbeitet, an solchen Epics mitgearbeitet. Aber das heißt, wir haben tatsächlich das für ein Team von ungefähr 35 Leuten gemacht. Also es gab kein Operations-Team mehr, es gab kein Application-Management mehr, es gab keine System-Engineers mehr, sondern es gab nur Plattform-Engineering. Wie gesagt, für die Teamleiter ist es relativ schwer, man braucht sehr starke Teamleiter dafür, die halt auch Leute beobachten können, wenn sie nicht gerade irgendwo direkt ständig im Zugriff sind. So muss auch relativ viel über persönliche Gespräche dann geklärt werden mit den einzelnen Teammitgliedern. Hat den Vorteil, System Engineering irgendwie, System Development, Operations, Application Management arbeiten zusammen an Themen. Also ich baue wieder Kommunikationsdinge ab, die ich sonst bräuchte, weil die Leute halt das Wissen eh haben. Es hat aber auch gezeigt, dass es manchmal ganz schön schwierig ist, in der eigenen Abteilung Silos abzureißen. Also wenn man schon sagt, man macht DevOps, und DevOps hat ja irgendwann mal gesagt, so, reißt die Silos ein. Wir wollen das nicht mehr haben, wir wollen alle miteinander kommunizieren. Stellt man dann, wenn man es im Kleinen versucht, tatsächlich, also wenn man im Großen gesagt hat, das haben wir schon geschafft, weil Entwickler und die Infrastrukturteams reden miteinander, sie kommunizieren miteinander, sie arbeiten miteinander, stellt man manchmal doch fest, dass im kleineren Rahmen tatsächlich auch noch Silos da sind, die man vorher gar nicht vermutet hätte. Dass halt Leute sagen, die Operations machen, ich habe da gar kein Interesse dran. Das ist mir völlig egal, was System Engineering macht. Ich will das Zeug betreiben. Das überspringen wir mal. Nee, halt. Ei, habe ich gerade ein Slide ausgelassen? Nein. Mir fehlt ein Slide. Was ich auch haben muss für sowas ist halt ein abteilungsweites Backlog. Das heißt, also vorher hatte halt jedes Team sein eigenes Backlog. Das heißt, Operations wusste, was als nächstes Stories anstand und haben an ihren Sachen gearbeitet. System Engineering wusste, was anstand. Der Vorschlag kam allerdings aus den Teams. Also das kam gar nicht von oben oder vom Produktverantwortlichen, sondern da haben die Teams selber gemacht, so, sag mal, ist es überhaupt noch sinnvoll? Wir haben jetzt des Öfteren mal den Fall gehabt, dass irgendjemand aus dem Team da ausgeholfen hat für 4 Wochen. Ist es überhaupt noch sinnvoll, dass wir verschiedene Backlogs haben für jedes Team? Das heißt, das hat angefangen und das konnten wir erst austesten, als die Teams gesagt haben, wir hätten ganz gerne noch ein zentrales Backlog. Weil ich als Operations-Mensch möchte auch mal an Sachen arbeiten, die eigentlich nicht aus meinem Bereich kommen. Und die System Engineers gesagt haben, also da im Operations Backlog stehen auch ein paar interessante Sachen drin, da könnte ich mir halt vorstellen, mitzuarbeiten. Was wir festgestellt haben, das kann man echt mal probieren, wenn die Teams dazu bereit sind. Also wir haben damit massiv mehr gerissen bekommen als vorher in dem Setup mit, wir haben unsere eigenen Spezialisten-Teams für irgendwas. Und ob man das jetzt irgendwie DevOps nennt oder anders, ist eigentlich relativ wurscht. Also wir haben gute Erfahrungen mitgemacht, Kollegen waren ziemlich zufrieden damit. Wir haben dann quasi umstrukturierungsbedingt, weil wir waren früher zwei getrennte Firmen, Autoscout, ImmoScout, mittlerweile gilt das nicht mehr für alle Bereiche. Also dadurch haben wir halt eine relativ große Umstrukturierung reinbekommen, die genau das wieder weggezogen hat, weil es einfach nicht mehr ging, weil wir plötzlich 60 Leute waren und Steffen 30 Leuten auf zwei verschiedene Standorte verteilt. Das hat bei vielen Leuten mich zu starkem Frust geführt. Das heißt, also, wir wissen, dass die Kollegen mit dem alten Setup echt happy waren, dass es ihnen wirklich sehr viel gebracht hat. Und auch hier brauche ich wahrscheinlich Spezialistenteams. Security ist ein Fall, weil Security, sie sind bei uns jetzt klassischerweise im Plattform Engineering aufgehängt. Keine Ahnung warum, eigentlich sollten sie ganz woanders hängen, aber in Firmen, wo das so ist, Security ist halt, müssen auch irgendwelche Entwicklerteams beraten können. Da brauche ich wahrscheinlich ein Team, was Spezialisten irgendwo hin senden kann. Die kann ich nirgendwo anders fest einbinden, das geht nicht. Festgestellt, dass es der Unternehmenskultur ziemlich hilft, weil halt tatsächlich mehr Leute mehr wissen und wenn ich dann tatsächlich beim Mittagessen mal gefragt werde, wie macht ihr das eigentlich so und so, kann ich wahrscheinlich antworten und muss nicht sagen so, ich weiß, wenn du mal fragen könntest, sondern kann tatsächlich sagen, ja, haben wir letztens gemacht, ich weiß, worum es geht. Ich glaube, es ist eine ganz gute Mischlösung, mit Produktteams zu arbeiten und mit diesen Teams on Demand. Das heißt, es gibt größere Projekte, da kann ich das nicht irgendwie auf dieses Demand-Dings machen, wie vorhin schon gesagt, wenn ich was Großes aufbauen will, von vorne bis hinten brauche ich eventuell ein Team, das es durchmacht. Also Produktteams dann, wenn ich ein neues Produkt einführe, diese gemischten Teams, wenn ich ein Produkt weiterentwickle. Was dabei alles noch geklärt werden muss, ist tatsächlich, wem gehört sowas? Das heißt, ich habe ein Produktteam, das entwickelt mir was fertig, das löse ich dann auf, weil sie andere Aufgaben machen sollen. Wem gehört dann das Produkt? Also wer ist dafür verantwortlich? Das muss man vorher klären. Ja, und dann hat es doch länger gedauert, als ich dachte. Das war es aber auch schon. Dankeschön.
Vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Bevor wir mit den Fragen fortfahren, würde ich bitten, dass die Personen immer warten, bis das Mikrofon bei derjenigen Person ist, damit die Fragen anschließend auch im Stream sowie in der Aufzeichnung zu hören sind.
Danke für den Vortrag. Zwei Dinge. Punkt 1, du hattest vorhin erwähnt, dass du aus Produktteilbereich, hier aus Infrastrukturteilbereichen Produkte machst. Ich habe bei meinen Kunden festgestellt, sie haben aus Generationen von Infrastruktur Produkte gemacht. Ob das physische Server waren, im Anschluss Virtualisierungsumgebung, Cloud-Umgebung und ähnlich, jeweils das ist in eigene Produkte reingewandert.
Okay, klingt interessant. Haben wir nicht drüber nachgedacht? Wahrscheinlich, weil sich das bei uns dann noch nicht so schnell entwickelt hat, dass es nötig ist. Also wir wachsen, aber nicht so schnell, dass wir so plötzlich explosives Wachstum haben. Aber ja, kann ich mir vorstellen, wenn ich so jemand bin wie Booking.com zum Beispiel, die halt mittlerweile auch irgendwie im Wochenrhythmus ein neues Rechenzentrum irgendwo hinstellen müssen, oder Google, dass das tatsächlich sinnvoll sein kann.
Dann Frage, Skalierungsgrenzen. Du hast gesagt, mit 35 hat es gut funktioniert, mit 60 nicht. Hast du weitere Skalierungsgrenzen kennengelernt?
Also mit den 60 hat es unter anderem auch deswegen nicht funktioniert, weil wir plötzlich zwei komplett verschiedene Rechenzentrumswelten gekriegt haben. Das heißt, die eine Firma hat halt, also beide Firmen haben VMware genutzt. Und da hat es dann aufgehört. Weil die einen haben darauf Windows gemacht, die anderen haben darauf Linux gemacht. Das heißt, wir hatten also auch die Phase, wo wir erstmal zusammenfinden mussten, damit beide Bereiche überhaupt in der Lage waren, das andere Rechenzentrum anzupacken. Weil bei uns kann keiner, also bei Comfort Immobilien Scout, da kann keiner Windows, das haben wir nirgendwo. Und umgekehrt ist es halt bei Autoscout so, dass viele Leute sagen, oh, Linux habe ich schon mal gehört, aber tiefer komme ich da auch nicht rein. Ich glaube, das war so das größte Problem. Das zweite Problem war tatsächlich Ortsabhängigkeit. Das heißt, es ist schwierig, wenn du die Leute nicht vor Ort hast. Also wir haben festgestellt, es ist irrsinnig schwer, mit einem Team zu arbeiten, was an zwei verschiedenen Standorten ist. Ich weiß nicht, wie andere Leute das machen, wie andere Firmen das machen. Bei uns ist es sehr, sehr schwer. Ich weiß, dass es Firmen gibt, wo alle Leute im Homeoffice sitzen und die Teams halt von zu Hause aus arbeiten. Scheinen auch zu funktionieren, aber das sind so Grenzen, die uns tatsächlich aufgefallen sind. Leute müssten eigentlich vor Ort sein, sie müssen wirklich ziemlich genau wissen, was ihre Infrastruktur kann, was sie nicht kann. Und bei der Menge, das war das größte Skalierungsproblem, bei der Menge kriege ich kein gemeinsames Backlog mehr hin. Das funktioniert einfach nicht. Jetzt sind wir 10 Schritte weiter, jetzt können wir es vielleicht wieder versuchen. Aber
was nutzt ihr denn an Software zur Verwaltung von den Sprints und Backlog?
Ich wusste, dass diese Frage kommt. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Nein, wir nutzen Jira. Wir haben aber auch schon einfach irgendwelche, hier steht keine, Magnettafeln genutzt, wo halt irgendwelche Zettel draufhängen. Wir haben stellenweise beides genutzt, das heißt Jira irgendwie, um in die Tickets was reinzuschreiben, was ich gerade gemacht habe, aber halt auch eine Magnetwand, um anderen Leuten zu zeigen, daran arbeite ich übrigens gerade. Und auch diese Magnetwand genutzt, um sich darüber zu unterhalten, woran wir weiterarbeiten. Ich finde, Tooling ist da nicht so wirklich wichtig, Mindset ist da wichtiger. Man muss es halt irgendwo zusammen haben und ob das jetzt Jira ist, eine Excel-Tabelle ist oder irgendwie eine Magnetwand ist, ist relativ egal.
Wir machen genau dasselbe mit Magnetwand und Jira.
Und mittlerweile kann Jira tatsächlich Magnetwände bedienen. Man kann, das ist ein total tolles Ding, habe ich es mal gesehen, hat, da kann man auf die Storyzettel irgendwie, ist ein QR-Code drauf, wenn man eine Kamera beim Board hat, dann sieht die Kamera, dass sich ein Zettel bewegt hat und in Jira wird der Zettel auch bewegt. Das ist total toll. Braucht kein Mensch, aber es ist echt total toll.
Ja, danke für den Vortrag. Zwei Fragen. Das eine wäre, im Grunde genommen, bei uns in der Firma ist es zum Beispiel so, fertige Produkte gibt es eigentlich nicht. Also die sind permanent am Entwickeln, also wirklich einen fertigen Zustand gibt es als solches nicht. Höchstens, wenn man dann auf eine CD brennt, aber das ist heutzutage leider nicht mehr so üblich. Und die zweite Frage wäre an der Stelle, wenn ich jetzt mehrere Teams immer wieder bilde und auflöse, umstelle, wie auch immer, habe ich ja im Grunde genommen, bis das Team tatsächlich effektiv arbeitet, ja doch eine gewisse Anlaufphase. Und wenn ich da jetzt sage, okay, meinetwegen so ein Sprint dauert 3 Monate, habe ich im Grunde genommen 4 Anlaufphasen im Jahr für jeden Mitarbeiter, im schlimmsten Fall. Ich sag mal, das ist dann natürlich auch relativ ineffektiv, wäre jetzt so mein Bedenken dazu.
Also für die erste Frage, ich habe jetzt hier explizit von Infrastrukturthemen gesprochen, die ich als Produkte sehe. Was uns geholfen hat, ist jemanden als Product Owner zu erküren. Quasi jemanden, der tatsächlich sich darum kümmert, wie muss mein Produkt eigentlich aussehen, damit es funktioniert und damit es fertig ist. Oder wann fange ich halt, oder der auch halt weiß, wann fange ich an, da goldene Klinken dran zu machen. So, es ist total toll, wenn ich 10 Millionen Mails versende, wenn die innerhalb von 20 Millisekunden raus sind. Mir reicht aber auch echt 35 Millisekunden. Das ist eine goldene Klinke, die muss ich da nicht dran haben. Das heißt, du musst irgendjemanden haben, der einen Überblick darüber hat, was müssen die Teams eigentlich gerade machen und der auch diese Produkte definiert und sagt, wenn das funktioniert, dann ist es fertig. Als These, wenn es dann soweit ist und du stellst fest, es ist noch nicht fertig, musst du es halt erweitern, aber du kannst auch im Infrastrukturbereich sagen, dieses Produkt ist fertig. Dazu musst du aber jemanden haben, der diesen Überblick hat. Und ich weiß, dass sehr viele Teams, ich bin ja selber so aus der Admin-Ecke irgendwie, dass man erst dann zufrieden ist, wenn es wirklich so funktioniert, wie man weiß, dass es funktionieren kann. Aber meistens ist das halt mindestens 3 Monate Entwicklung zu viel. Zu der zweiten Frage, jein. Ich habe diese Anlaufphasen tatsächlich nur dann, wenn ich neue Leute reinbekomme. Weil die Leute, also Plattform-Engineering sind bei uns 30 Leute, die sitzen alle auf einer Fläche. Die kennen sich alle, die gehen abends mal ein Bier miteinander trinken. Die wissen, was die anderen machen, die reden miteinander. Die Anlaufphase für ein neues Team ist tatsächlich nur so lang, also ich brauche nur so lange, dass sie vernünftig arbeiten können, sie können vernünftig arbeiten, ab dem Zeitpunkt, ab dem sie verstanden haben, worauf der Produktbesitzer hinaus will, also wie das Ding hinten aussehen soll. Das heißt, wenn ich innerhalb dieser 30 Leute bleibe, die eh miteinander reden die ganze Zeit, die eh den ganzen Tag aufeinander sitzen, habe ich diese Anlaufphasen sehr, sehr kurz. Das ist nichts, was wirklich Geschwindigkeit wegnimmt. Bei Entwicklerteams habe ich genau das Gleiche. Da wechsle ich ja auch Produkte und da wechsle ich manchmal auch Entwickler durch. Es geht, wenn die Leute sich kennen. Wenn ich tatsächlich mir jedes Mal neue Leute zusammensuchen müsste, ja, hast du recht.
So, die Frage zu der Auflösung von einzelnen Team-Backlogs. Wie habt ihr es geschafft, die Leute auf einen gemeinsamen Standard zu erziehen? Also ich habe das bei uns gesehen, wo halt jeder so seine Art hat, seine Epics zu führen. Und dann sollten sie die alle irgendwie, will man ja miteinander kommunizieren und verstehen, was die anderen da schreiben. Und dann gab es wunderschöne Konfusion.
Ich hatte den ganz großen Vorteil, dass ich der Product Owner für alle Teams war. Also tatsächlich, das Backlog sah halt für alle Teams schon ähnlich aus. Kann ich deine Frage trotzdem beantworten? Schulungen helfen. Also tatsächlich, was wir trotzdem gemacht haben, ist, dass wir eine große Kurzschulung Product Owner gemacht haben, so 2 Tage lang ungefähr. Damit alle wissen, worüber sie reden, wenn sie was Bestimmtes benutzen. Also da hilft es tatsächlich, wenn man eine gemeinsame Sprache hat und jemanden hat, der ein bisschen weiter eventuell schon ist und Leute dabei helfen kann, Leute dabei führen kann, solche Stories zu schreiben zum Beispiel. Also was sind Akzeptanzkriterien, warum man Technik daraus lässt aus solchen Stories, man einfach sagt, ich will das Ergebnis haben und mir ist es egal, wie ihr es erreicht, deswegen steht es in der Story nicht drin. Das hilft massiv. Das ist tatsächlich einmaliger Schulungsaufwand, den muss ich wahrscheinlich haben. Und ich muss jemanden haben, der tatsächlich ein bisschen mehr Ahnung davon hat und die Leute dann anleiten kann, ihnen helfen kann dabei. Aber sobald man irgendwie in der Lage ist, die gleiche Sprache zu sprechen, also wenn man weiß, wenn der eine Story sagt, ist genau das gemeint und wenn der andere Task sagt, ist genau das gemeint, das hilft ungemein.
Weitere Fragen?
Dann.
Okay, dann vielen Dank und noch viel Spaß bei den Chemnitzer Linux-Tagen.